wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir haben heute Frau Dr. Monika Wünnemann zu Gast. Frau Wünnemann ist Abteilungsleiterin Steuern und Finanzpolitik beim Bund der Deutschen Industrie in Berlin. Und was mich ebenso interessiert, sie ist auch Generalsekretärin der IFA, der International Fiscal Association. Sie hat in Köln, Münster und in Lausanne Jura studiert, in Potsdam promoviert, ist dann bei der Handelskammer in Berlin schon in die Wirtschaftspolitik, in die Wirtschaftsthemen, in die Steuerthemen eingestiegen, war zu der Zeit auch ehrenamtliche Richterin am Finanzgericht, ist dann gewechselt zum Verband der deutschen Autoindustrie und jetzt ist Frau Wünnemann seit Jahren beim Bund der deutschen Industrie, auch abgekürzt natürlich bekannt in Deutschland als BDI. Ja, Frau Wünnemann, was wir unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Beginn immer fragen ist, wie sind Sie denn eigentlich zum Steuerrecht gelangt?
Ja, das war eigentlich ein Zufall, dass ich, wie Sie auch sagten, erst das Wirtschaftsrecht gemacht habe und dann haben sich offene Aufgaben da ergeben, die ich gerne übernommen habe. Und wahrscheinlich war es dann doch kein Zufall, weil mein Vater ist auch Steuerberater und ein Rechtsanwalt, sehr stark im Steuerrecht vertieft tätig. Und da hatte ich dann wahrscheinlich eine gewisse familiäre Neigung zum Steuerrecht.
Hat Ihr Vater im Hintergrund die Fäden gezogen und dann sind Sie doch beim Steuerrecht gelandet? Ja.
Genau. Was erst so trocken klingt, aber wie sich dann ja herausstellt, was Sie wahrscheinlich auch bestätigen können, dass das Steuerrecht sehr interessant ist, sehr spannend, vor allen Dingen was die aktuellen Entwicklungen angeht.
Absolut. Bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, die ja gerade jetzt im Moment sehr, sehr spannend sind, auch was die Steueränderungsgesetze 2024 betrifft, wie müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer Lobbyarbeit im Steuerrecht durch den BDI vorstellen? Denn es ist ja bekannt, dass der BDI über Jahrzehnte erfolgreich Lobbyarbeit macht im Steuerrecht. Und wie müssen wir uns das praktisch vorstellen? Was haben Sie für Ansprechpartner? Wie geht das jenseits der schriftlichen Stellungnahmen, die wir natürlich in der Fachwelt zur Kenntnis nehmen? Wie ist der Gesprächsfaden und zu wem?
Ja, wir sitzen hier mitten in Berlin im Zentrum, wo das BMF in der Nähe sitzt, aber auch der Bundestag, wo wir halt sehr regelmäßig halt Gespräche führen mit allen. Und so ist auch der Alltag. Wir gehen häufig ins BMF, führen da Gespräche mit dem Abteilungsleiter, mit verschiedenen Referaten. Wenn BMF-Schreiben gemacht werden, haben wir sozusagen Vorabgelegenheiten, mit Unternehmensvertretern dahin zu gehen und die Interessen der Wirtschaft einzubringen, praxistaugliche Vorschläge zu machen. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit, wo wir die Meinung natürlich vorher einholen, indem wir die Unternehmen befragen. Wir haben hier sehr viele Gremien zu allen Steuerarten, angefangen von der Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Energiesteuern, Unternehmenssteuern, Personengesellschaften, internationales Steuerrecht und sehr aktive Unternehmen, die da mitarbeiten. Wenn wir Entwürfe bekommen zu BMF-Schreiben oder auch Gesetzesänderungen, bekommen wir viele Rückmeldungen und bringen die halt ein, entweder beim BMF oder auch bei der Politik. Das ist so die zweite große Säule der Ansprechpartner, dass wir engen Kontakt pflegen zu den Abgeordneten und deren Mitarbeitern. Das heißt, wenn die Gesetzgebungsverfahren laufen, schicken wir denen unsere Stellungnahmen, bieten Gespräche an, gehen zu denen ins Paul-Löbe-Haus, um auch mit Unternehmensvertretern erklären die Folgen für die Unternehmen und machen vor allen Dingen auch Vorschläge, wie man die Gesetze praxistauglich nachbessern kann. Ja, das muss man ja ganz ehrlich sagen, denn viele Gesetze sind ja in den letzten Jahren nicht unbedingt im Sinne der Unternehmen gewesen, ja, sondern eher Abwehrhaltung, die wir einnehmen mussten.
Wenn wir uns das konkret vorstellen, und wir sind ja als Kanzlei über den Deutschen Anwaltsverein auch immer wieder in Gesetzgebungsverfahren, in Stellungnahmen eingebunden. Eines der großen Ärgernisse ist ja, dass die Stellungnahmefristen heutzutage häufig auf wenige Tage abgekürzt sind. Und dann ist, genau wie Sie das beschrieben haben, diese interne Abstimmung, dass man sich vor ein Meinungsbild einholt, fast unmöglich. Und man muss sozusagen als Verband oder Interessenvertreter auch ein bisschen vorpreschen. Wie gehen Sie damit um? Werden da Nachtschichten eingelegt, diese überaus kurzen Stellungnahmefristen überhaupt noch bedienen zu können?
Ja, das ist wirklich ein absolutes Problem, was Sie da angesprochen haben. Das ist wirklich enorm, wie sich die Fristen da verkürzt haben, die Schnelligkeit, die so zugenommen hat. Und ein Beispiel war die Mindeststeuer. Da hat der Mitarbeiter hier von mir im internationalen Steuerrecht wirklich in der Tat eine Nachtschicht eingelegt, weil wir da zu diesem riesigen Gesetzentwurf 114 Seiten Stellungnahmen abgegeben haben mit zig Rückmeldungen von Unternehmen. Und da ist schon ein außergewöhnlicher Einsatz von uns auch notwendig.
Wenn Sie jetzt sozusagen als Stellvertreterin im technischen Sinne für den BDI einmal die drängendsten 3-4 Hausaufgaben oder Problemstellungen für den steuerlichen Gesetzgeber benennen wollten, was würde Ihnen da als erstes einfallen? Was wären die Themen, die aus Sicht der deutschen Wirtschaft am drängendsten sind?
Ja, das Wichtigste ist, dass wir jetzt einfach in Deutschland hier die Compliance-Pflichten der Unternehmen im steuerlichen Bereich wieder zurückfahren. Und das größte Ärgernis war ja im Grunde die Mindeststeuer, die wir nicht verhindern konnten, aber die ja bekanntermaßen zu einem enormen Zusatzaufwand der Unternehmen führt. Und da wünschen wir uns jetzt dringend Vereinfachung, weite Vereinfachungen, die auf den Weg gebracht werden. Und das Mindeststeueranpassungsgesetz oder Mindeststeuerbereinigungsgesetz hängt ja noch. Das muss jetzt kommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, für den wir uns da jetzt einsetzen aktuell. Aber auch in anderen Bereichen. Bürokratieabbau wirklich ist ganz, ganz wichtig, weil das hat in den letzten Jahren ja extrem stark zugenommen. Die Vorgaben, nicht zuletzt aus Europa kommend, mussten wir hier in den letzten 10 Jahren diverse Pflichten umsetzen.
Ich glaube auch, dass das genau das richtige Stichwort ist, der Bürokratieabbau. Ich zweifle immer, ob das deutsche Steuerrecht so schlecht ist wie sein Ruf. Aber was wirklich schlecht ist, sind die Anforderungen sowohl für die Industrie, insbesondere aber auch für die mittelständischen Unternehmen, was an Bürokratie im Steuerrecht erfüllt werden muss. Und ein Musterbeispiel, und ich schimpfe sehr, sehr selten auf den Gesetzgeber, aber wirklich für eine katastrophale Gesetzgebung, ist ja die Mitteilungspflicht im nationalen Bereich. Wenn also über die Grenze gestaltet wird, da haben wir schon Mitteilungspflichten, die in der Praxis ausgesprochen schwierig zu handhaben sind, so wie Sie es eben auch bei der Mindestbesteuerung dargestellt haben. Und dann gab es ja den Ansatz, diese Mitteilungspflichten für steuerliche Gestaltungen, auch wenn sie nur im Inland spielen, in das Gesetz aufzunehmen. Und dann ist das aufgrund erfolgreicher Sacharbeit von verschiedenen Verbänden aus dem Gesetzgebungsprozess rausgeflogen. Und jetzt ist es am Ende und die offizielle Erklärung ist aus Versehen wieder drin. Das ist doch wirklich ein Musterbeispiel absolut schlechter Gesetzgebung im Steuerrecht. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also was das Thema angeht, ist wirklich bei uns und bei den Unternehmen mittlerweile absolutes Unverständnis da, warum man das wieder aufgegriffen hat und jetzt nochmal in Deutschland versuchen will, umzusetzen, dieses Thema. Die Unternehmen sind durch viele andere Berichtspflichten, wie Sie ja selbst auch wissen, transparent genug. Es gibt die E-Bilanz, es gibt dieses CBCA auf internationaler Ebene, also diverse Berichtspflichten. Und letztendlich ist das ein politisches Thema, was von einzelnen Parteien hier verfolgt wird. Und deswegen ist es wieder auf den Tisch gekommen. Und jetzt haben wir ja erstmal den Ampelbruch, jetzt geht ja sowieso erstmal gar nichts. Aber ich vermute, dass, wenn es dann wieder weitergeht mit der Gesetzgebung, das in einen Topf geworfen wird und dann letztendlich ein Gesamtpaket mit politischen Interessen geschnürt wird. Und wir hoffen sehr, dass das Thema dann rausfällt.
Im Gespräch mit unseren Mandanten oder bei Ihnen mit Ihren Verbandsmitgliedern erstaunlich, dass zum einen ja natürlich zur Kenntnis genommen wird, dass wir sicherlich kein Niedrigsteuer, sondern eher ein Hochsteuerland sind. Aber dieser Unmut, den wir hier gerade beschrieben haben, der kommt eben genau aus den Themen, die Sie und Herr Binnewies gerade schon angesprochen haben, nämlich dieser Überhang, dieser Overhead an Bürokratie, was ja auch zum Beispiel in die Themen wie Betriebsprüfung oder Schlagwort digitale Betriebsprüfung hineinragt, wo ja, ich sag's mal euphemistisch, noch ein großer Nachholbedarf ist. Wo sehen Sie da die Anforderungen, insbesondere auch an die Exekutive, hier sozusagen neue Möglichkeiten einzuführen, auch in Bezug zum Einsatz von KI?
Ja, da gehe ich gerne auch noch drauf ein. Ein Beispiel würde ich gerne noch nennen im internationalen Steuerrecht.
Gerne.
Das ist das Thema Quellensteuerverfahren, 50a, 50c, ESTG. Mhm. Da machen wir seit Jahren Vereinfachungsvorschläge. Das ist wirklich ein wirklich leidiges Thema, wo zunehmend die Unternehmen auf uns zukommen, das beklagen, dass das da nicht weitergeht beim BZST, dass die Verfahren so lange liegen, Personalmangel besteht, aber auch das Verfahren an sich nicht vereinfacht wird. Und das zum Beispiel, wo was gemacht werden könnte, auf Verwaltungsseite, aber einfach nichts passiert.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch ein Beispiel, wo wir sagen können, unsere Unternehmen sitzen mit der Finanzverwaltung im gleichen Boot. Da besteht ja überhaupt kein Dissens, dass die Quellensteuer einbehalten wird, dass sie abgeführt wird. Aber dieses Erstattungsverfahren, so wie Sie schon gesagt haben, dauert ja unglaublich lange. Die Ausreden sind wirklich immer andere an der Stelle. Einmal werden die Computersysteme umgestellt, dann ist es der Krankenstand, dann ist es der Personalmangel.
Ja.
Und wir haben wirklich die Erfahrung, der Fall kommt auf die Bearbeitungsliste, wenn man mit der Untätigkeitsklage droht. Ansonsten kommt man nicht weiter. Und ich glaube, was helfen würde, wenn man da eine Verzinsung einführen würde. Ich glaube, dann ginge die Erstattung deutlich schneller.
Ja, wahrscheinlich ja. Aber das sind so Beispiele, wo halt leider zu wenig passiert und Reformbereitschaft auch nicht da ist.
Was sagen Sie denn, wenn so in der Öffentlichkeit das Bild gemalt oder gezeichnet wird, welches wir für absolut unzutreffend halten, dass die Finanzverwaltung zu gering ausgestattet mit Personal, zu gering ausgestattet mit ausreichender Software, zu gering ausgestattet mit allem Möglichen, der Industrie, den Unternehmen und der Beraterschaft hilflos ausgeliefert ist? Was sagen Sie, wenn ein solches Bild gezeichnet wird?
Ja, das würde ich so jetzt nicht so unterstreichen. Also die Finanzverwaltung ist sehr belastet, aber das liegt jetzt nicht an den Unternehmen, an der Beratung, sondern natürlich auch die immer neuen Gesetzgebungsverfahren, Pflichten, zum Beispiel die Mindeststeuer, die auch die Finanzverwaltung belastet, die umgesetzt werden muss, administriert werden muss in den Ländern, in den einzelnen Kommunen. Das sind die Themen, weswegen die schon auch belastet sind. Aber natürlich ist da viel Möglichkeit, Vereinfachung zu schaffen, Nachweispflichten zu reduzieren, Betriebsprüfungen zu beschleunigen. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, KI einzusetzen, zu digitalisieren, die Steuerverfahren. Das wird in Angriff genommen, aber da muss man sehr viel Geduld haben. Mir wurde gesagt, in 5 Jahren können wir da von einem großen Schritt reden. Bis dahin muss man sich noch gedulden. Da sind die Möglichkeiten sowohl personell auch kostenmäßig noch nicht da, das ist jetzt sofort so umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund, meine ich, wird da eigentlich auch ein falscher Schwerpunkt gesetzt. Man setzt den Schwerpunkt immer auf die Gesetzgebung, noch mehr Eingriffsrechte, noch mehr Compliance-Vorschriften für die Steuerpflichtigen. Es müsste eigentlich an einer ganz anderen Stelle die Energie in der Finanzverwaltung verwandt werden, nämlich auf effiziente Prozesse und auf Vereinfachung von Prozessen. Denn die Eingriffsmöglichkeiten der Finanzverwaltung, die sind ja absolut umfassend. Und das ist immer etwas, was uns fassungslos macht, wenn dieses Bild gezeichnet wird, was ich eben erwähnt habe. Also wir sehen uns da absolut auf Augenhöhe und nicht gegenüber einer unterlegenen Finanzverwaltung, die hinter den Steuersparmodellen, die wir überhaupt nicht beraten haben, überhaupt nichts mit zu tun, nicht hinterherkäme, sondern die gesetzgeberischen Eingriffsmöglichkeiten der Finanzverwaltung sind ja fast allumfassend. Und immer wieder an den Gesetzen herumzuschrauben, ist, glaube ich, nicht das Richtige, was angesagt ist, sondern wirklich an den Verfahren, an den Prozessen etwas zu verändern, muss im Vordergrund stehen.
Ja, absolut. Das ist ja das, was wir auch sagen seit Jahren, dass in der letzten Zeit eigentlich immer mehr ein negativer Kulturwandel entstanden ist, dass die Gesetzgebung, aber auch das Verhalten der Finanzverwaltung eher den Schwerpunkt hatte der Missbrauchsbekämpfung. Steuervermeidung von Unternehmen hier durch Einzelregelungen oder auch in den Betriebsprüfungen durch einzelne Nachweispflichten, Nachfragen, immer da die Energie reinzustecken. Und auf der anderen Seite viel mehr Potenzial genutzt werden müsste für die Verbesserung der Verfahren, effizientere Prozesse zu gestalten. Und wenn man ehrlich ist, können sowohl die Unternehmen als auch die Finanzverwaltung das sich auf Dauer nicht mehr leisten, weil dann irgendwann auch bei der Finanzverwaltung bei allen das Ressourcenproblem entstehen wird. Und vielleicht wird erst dann sozusagen ein Umdenken kommen, ein Kulturwandel, dass man hier ja mit einfachen Prozessen mehr vorankommt als diese Denke der Missbrauchsbekämpfung, Einzelfallprüfungen und dass man eher zu diesem risikoorientierten Ansatz kommt.
Ja, genau. Wobei wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen Herrn Professor Kirchhoff hier, der ein großer Freund vom Föderalismus ist. Also ich verkürze das jetzt mal unter dem Gesichtspunkt, dass dann, wenn Aufgaben lokal besser gelöst werden können, dort auch die Zuständigkeit sein soll. Hier ist umgekehrt eher das Problem, gerade bei dieser Umsetzung der Digitalisierung, dass wir eben mit einer Vielzahl von Landesverwaltungen zu tun haben, die da zum Teil einheitlich vorgehen, zum Teil aber auch ihr eigentlich Süppchen kochen, was eben zusätzlich noch zur Verlangsamung führt.
Ja, da gibt es ja viele Beispiele. Bei der Grundsteuer haben wir jetzt die verschiedenen Modelle in den einzelnen Ländern. Das heißt, wenn die Unternehmen in verschiedenen Bundesländern Betriebsstätten haben, müssen verschiedene Modelle angewandt werden von den Unternehmen. Aber wir haben es natürlich auch bei der Gewerbesteuer. Da gibt es ja schon das Thema digitaler Gewerbesteuerbescheid, dass man halt eigentlich flächendeckend jetzt digitale Bescheide erarbeiten kann. Das ist möglich, aber es wird halt bisher nur von einem Bruchteil der Kommunen umgesetzt. Da ist immer noch die kommunale Hoheit, die da entgegensteht, dass das jetzt bundesweit sozusagen vereinheitlicht wird, die ganze Gewerbesteuerveranlagung.
Frau Wünnemann, wagen wir mal den Blick ins Ausland. Als Generalsekretärin der IFA sind Sie ja da am Puls der Zeit. Wie stehen wir denn international da? Sowohl was Steuersätze anbelangt, aber insbesondere auch was Verfahren anbelangt. Haben Sie da einen Einblick?
Ja, da haben wir ja auch stark damit beschäftigt, einen Vergleich, Ländervergleich auch gemacht beim BDI. Nicht nur hinsichtlich der Höhe der Steuerbelastung, sondern auch andere Standortfaktoren im steuerlichen Vergleich sozusagen hier aufgestellt und verglichen. Und natürlich sieht man da, dass Deutschland in vielen Punkten dahinterher hinkt. Das ist zum einen die Höhe der Steuerbelastung an sich. Da sind wir sozusagen an der Spitze mit rund 30%. Das Durchschnittsniveau in den OECD-Ländern und auch in der Europäischen Union ist deutlich niedriger, bei unter 25%. Und insofern ist das natürlich eine langjährige Forderung von uns, dass wir hier wettbewerbsfähig sein werden müssen, was die Höhe der Steuerbelastung der Unternehmen angeht. Aber wie Sie auch selbst sagten, auch andere Faktoren sind da mittlerweile ein Thema bei den Unternehmen, zum Beispiel das Thema Investitionsanreize. Ne? Da sind andere Länder weiter. In den USA haben wir den Inflation Reduction Act gehabt jetzt in den letzten Jahren. Und auch in anderen Ländern sind Anreize für Investitionen größer oder auch steuerliche Forschungsförderung ist umfangreicher ausgestaltet als in Deutschland. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen ja hier langsam uns wirklich auch Sorgen machen um den Standort Deutschland. Wir reden hier nicht mehr von einer Konjunkturdelle, sondern es ist wirklich eine sich verstetigende Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Und deswegen sind solche Maßnahmen jetzt wirklich dringend notwendig. Und das geht letztendlich bis hin zum Steuerverfahren, was Sie auch angesprochen haben. Da sind wir hier auch in Deutschland viel zu langsam. Die Unternehmen warten viel zu lange auf Entscheidungen aus der Finanzverwaltung, um wichtige betriebswirtschaftlich notwendige Umstrukturierungen vorzunehmen oder auch andere Aktivitäten, Finanzierungsfragen und so weiter, hängen häufig fest, weil wir hier im Steuerverfahren auch bei der Beantwortung von verbindlichen Auskünften und so weiter oder bei Verständigungsverfahren, die nicht abgeschlossen werden, die langjährig dauern, wo die Unternehmen hier einfach keine klare Entscheidung, keine Rechtssicherheit haben.
Die absolut ja auch gebotene Investitionsanreize zu setzen, beispielsweise durch gesonderte Abschreibungsmöglichkeiten im Steuerrecht etc., hängt natürlich dann andererseits auch mit dem unmittelbaren Steuersubstrat zusammen, was aus Sicht eines Politikers dann zunächst mal nach unten gehen kann. Und das führt dann auch zu der Frage, wie das eben mit der Schuldenbremse zusammenhängt. Wie ist denn da eigentlich die Position des BDI? Soll die so bleiben? Soll die geändert werden? Denn das ist, also auch wir haben da sehr ambivalente Sichtweise drauf. Es hat eben Vor- und Nachteile, an einer solchen Schuldenbremse festzuhalten.
Ja, die Schuldenbremse an sich hat sich ja schon in den letzten Jahren bewährt, dass der deutsche Haushalt, der Bundeshaushalt hier, der Länder hier sehr stark sich saniert hat. Und wir vertreten nach wie vor die Auffassung, dass man für Steuersenkungen oder auch andere allgemeine Maßnahmen die Schuldenbremse nicht aufgeben sollte, sondern wenn überhaupt für gezielt, zweckbestimmt für Investitionen eine Art Sondervermögen aufbauen sollte, sodass die Ausgaben wirklich auch zweckgerichtet darauf konzentriert sind. Weil wir natürlich schon Sorge haben, auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit, wenn die Schuldenbremse an sich geöffnet wird, dass die Ausgaben nicht entsprechend priorisiert werden und im Sinne der Wirtschaft und wir dann das Problem haben in den nächsten Jahren der Finanzierung.
Ich glaube, dass wir tatsächlich in vielen Bereichen in den letzten Jahren nicht mehr konkurrenzfähig sind und wenn da nicht umgesteuert wird, wir auch langfristig nicht konkurrenzfähig sein werden. Das betrifft eben nicht nur den Wirtschaftsstandort an sich aufgrund von zahlreichen Belastungen, die er mit sich bringt, aufgrund auch eines ausgeprägten Sozialsystems, was wir vom Grundsatz her ja auch befürworten. Aber eben auch die Konkurrenzfähigkeit des Steuersystems. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Wir hatten vor einigen Monaten einen Fall abgeschlossen einer industriellen Familie. Hatten wir mit insgesamt 17 Finanzverwaltungen weltweit zu tun. Und dann haben wir irgendwann gefragt, derjenige, der das im Unternehmen koordinierte, was sind denn die kompliziertesten Länder? Und da stand Deutschland ganz oben, Mexiko ganz oben und UK komischerweise auch mit in der Spitzengruppe. Das ist in der Tat so. Und neulich hatten wir ja die IFA-Tagung, an der Sie sicherlich auch teilgenommen haben. Von uns war der Kollege Mehlhafter, der unterhielt sich mit dem Chefverhandler für Verständigungsverfahren aus Norwegen. Und der sagte, wir kommen mit der deutschen Finanzverwaltung eigentlich ganz gut klar. Aber zeitlich ist das eigentlich mit anderen Ländern nicht vergleichbar, schon aus dem Grund, dass wir nicht in der Lage sind, in einem Teams-Meeting zu verhandeln, sondern es muss in Präsenz stattfinden. Er wunderte sich extrem darüber, dass in den Verständigungsverfahren die deutsche Finanzverwaltung auf Präsenztreffen besteht. Und wenn man das im Jahr 2024 tut, dann ist man an den Stellen, glaube ich, wirklich nicht konkurrenzfähig. Was uns vielleicht dazu überleiten sollte, was macht uns denn Hoffnung, Frau Wünnemann? Irgendwie müssen wir ja auch noch was Positives finden. Wir alle drei lieben das Steuerrecht. Wir setzen uns gerne mit dem Steuerrecht auseinander. Und ich versuche immer dafür zu kämpfen, dass es nicht ganz so schlecht ist wie sein Ruf. Kommen wir vielleicht mal auf das Expertenpapier, was im Frühjahr dem Bundesfinanzministerium vorgelegt wurde. Vor einiger Zeit hatten wir Herrn Professor Förster, der eine der Arbeitsgruppen auch geleitet hat, bei uns, der darüber berichtet hat. Was sollten die Schwerpunkte aus diesem Papier sein, bei denen es sich wirklich lohnt, aus Sicht des BDI das weiter zu verfolgen?
Ja, da haben Sie so recht das angesprochen, diese Vorschläge der Expertenkommission. Das sind doch gute Vorschläge, die Hoffnung machen, dass wir doch noch in der nächsten Legislaturperiode, die jetzt ja schneller kommt, als wir dachten, dass eine neue Bundesregierung wirklich auch mal jetzt strukturelle Reformen angeht im Steuerrecht und Missstände beseitigt. Und da sind diese Vorschläge natürlich eine wunderbare Grundlage, die im Übrigen auch weitgehend auf BDI-Vorschläge zurückgehen, die wir schon mit unseren Unternehmen in den letzten Jahren erarbeitet haben. Und natürlich steht da die Modernisierung der Unternehmenssteuern an erster Stelle. Die Höhe der Steuerbelastung wird auch von der Kommission sozusagen kritisiert, dass wir hier das Ziel der maximal 25% Steuerbelastung erreichen müssen. Da gehen die ja keinen radikalen Weg und schlagen keinen grundlegenden Ersatz der Gewerbesteuer vor, aber kleinere Schritte. Die Angleichung der Ermessensgrundlage Gewerbesteuern, die Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer durch Abschaffung der Hinzurechnungen. Da würden wir schon gerne auch das so sehen, dass das der grundlegende Ersatz der Gewerbesteuer auf der Tagesordnung bleibt. Allerdings muss man hier auch realistisch bleiben. Wir wissen ja alle, das Brett ist so hart. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass das gemacht wird. Aber es gibt viele andere kleine Vorschläge, die auch zeitnah umgesetzt werden können. Zum Beispiel bei der Gruppenbesteuerung der Verzicht auf den Ergebnisabführungsvertrag. Das ist auch sozusagen ein Unikum in Deutschland, eine Hürde für die Unternehmen. Das sollte man angehen, dass man darauf verzichtet und ein einfaches Gruppenbesteuerungssystem hier in Deutschland schafft. Das wäre eine wichtige Maßnahme, um Vereinfachung zu schaffen, aber natürlich auch die Beseitigung von Umstrukturierungshemmnissen, die wir hier noch haben. Ne? Betriebswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen, die unterstützt werden müssen, indem man zum Beispiel Sperrfristen vereinheitlicht, Erleichterung bei den Nachweispflichten schafft, den Verlustübergang zwischen Kapitalgesellschaften bei Verschmelzung, Spaltung, Ausgliederung ermöglicht und steuerneutral Umwandlungs- und Einbringungsvorgänge hier ermöglicht.
Ja, es ist ja so, dass dieses dicke Brett Gewerbesteuer seit 40 Jahren bearbeitet wird. Von daher haben wir da auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass wir jemals erleben werden, dass den Experten, in welchen Gremien es auch immer war, von welchen Instituten es kam, von welchen Lehrstühlen, seit 40 Jahren wird die Abschaffung der Gewerbesteuer gefordert. Das werden wir sicher nicht erleben. Aber der Vorteil dieses Expertenpapiers aus unserer Sicht ist das, was Sie eben auch schon so zusammengefasst haben. Das sind ja gerade zu kleine Eingriffe, ohne jetzt das große System in Frage zu stellen, weil man genau weiß, wenn wir das große System in Frage stellen, dann wird das wieder ein Papier, was in den Schubladen des BMF verstaubt. Aber wenn nur 50% der vielen kleinen Maßnahmen, die am Grundsystem nichts ändern, die am Steueraufkommen wahrscheinlich auch gar nichts ändern, Wenn man die in Angriff nehmen würde, das wäre schon eine große Erleichterung. Sie haben ein Paradebeispiel genannt, den Ergebnisabführungsvertrag. Erstens ist es ein deutsches Unikum und zweitens, wir freuen uns natürlich über dieses Instrument. Wir verdienen damit unser Geld. Es gibt ja kaum etwas Anfälligeres in der Praxis als den Ergebnisabführungsvertrag. Und dann gibt es noch Gesetzgebungsänderungen, wo man sich darüber freut. Also wir haben auch schon mal Finanzgerichte, die haben gesagt, wir haben die Klage stattgegeben und beim BfH verloren. Jetzt um die Anerkennung des Ergebnisabführungsvertrages sagte mir mal ein Vorsitzender, wir haben die Klage eigentlich abgewiesen, um dann zu sehen, ob vielleicht beim BfH Erfolg eintritt. Also das sind ja wirklich Hürden in der Praxis, die absolut nicht notwendig sind. Und das ist einfach typisch deutsch. Ich will gar nicht mal so auf das BMF schimpfen. Aber ich glaube, es liegt einfach auch in der deutschen Mentalität, in unserer Mentalität insgesamt. Und da muss ein Umschwung herbeigeführt werden, dass wir es besonders genau machen wollen, dass wir es besonders gründlich machen wollen, dass wir auch die letzte Möglichkeit eines vielleicht in Betracht zu ziehenden Missbrauchs ausschließen wollen. Wir müssen, glaube ich, aus diesem Klein-Klein raus, oder?
Ja, absolut. Und da sind die Vorschläge der Kommission, die ja auch zu Recht vereinfachte Unternehmenssteuer heißt, wirklich eine sehr gute Grundlage, um da wenigstens im Kleinen an sich Stellen Verbesserungen zu schaffen. Und dass der deutsche Gesetzgeber mal alles besonders intensiv umsetzen will und letztendlich nicht mehr im Sinne des Standortes Deutschland, zeigt sich ja zum Beispiel auch bei dem Steueroasenabwehrgesetz, wo ja vier Maßnahmen sozusagen zur Wahl gestellt werden auf Basis der europäischen Grundlage und viele Staaten nur eine von den Maßnahmen umsetzen. Wir haben in Deutschland gleich alle vier umgesetzt. Und Gott sei Dank ist jetzt in dem Jahressteuergesetz 2024 zumindest eine kleine Nachbesserung hierbei erfolgt, dass Aufwendungen, die aus Inhaberschuldverschreibungen oder ähnlichen Schuldtiteln stammen, nicht Gegenstand des Abzugsverbotes sind. Das heißt, es ist jetzt konsequent, dass diese Zahlungen, die bewusst schon von der Maßnahme des § 10 Steuerabwehrgesetzes ausgenommen sind, dass die jetzt nicht noch zusätzlich unter die Maßnahme des § 8 Steuerabwehrgesetzes fallen. Das ist nach viel Schreiben, die wir gemacht haben, Lobbyarbeit von allen Seiten gelungen, das wieder so ein bisschen zurückzudrehen. Das ist nur so ein Beispiel auch, ne, wo wir in Deutschland das besonders gründlich immer machen und zulasten der Unternehmen dann
das erfolgt. Neigung zum Klein-Klein zeigt sich ja auch in anderen Steuerarten wie der Grunderwerbsteuer. Die Ergänzungstatbestände beim Share-Deal, die machen ja im Steueraufkommen nur wenige Prozentpunkte, weit unter 10% auf. Und wir sind da zwischenzeitlich mit einer unsystematischen Regulatorik befasst, wo dann durch einen Akt zwei, drei, vier Mal in der zum Beispiel konzerninternen Umstrukturierung die Grunderwerbsteuer entstehen kann und mühevoll wieder durch Anzeigen etc. rückabgewickelt werden muss. Da gibt es ja zum Glück auch Reformbestrebungen, eine Reformgruppe. Ist da der BDI eigentlich auch vertreten bei diesen Themen?
Ja, doch, da engagieren wir uns sehr stark. Weil wenn man ehrlich ist, wandelt sich die Grunderwerbsteuer ja zunehmend in fast schon eine zusätzliche Unternehmenssteuer. Ja. Weil, wie Sie ja sagten, immer mehr Ergänzungstatbestände aufgebaut werden und Umstrukturierung innerhalb von Unternehmen in Konzernen ja nicht vollständig steuerneutral möglich sind. Und insofern engagieren wir uns auf jeden Fall dahingehend, dass wir diese Vorschläge zu einer grundlegenden Reform der Grunderwerbsteuer unterstützen und uns dafür einsetzen, dass vor allen Dingen die Konzernklausel dann endlich auch mal nachgebessert wird, sodass sozusagen grunderwerbsteuerliche Vorgänge innerhalb von Konzernen vollständig steuerfrei gestellt sind und mehrfach verhindert werden, die jetzt durch diese Vielzahl von Ergänzungstatbeständen sich zunehmend ergeben.
Ich möchte mal einen Aspekt für Lobbyarbeit ins Spiel bringen, nämlich Stimmung machen für das deutsche Steuerrecht. Dass diese Abwehrhaltung auch in der Öffentlichkeit, ich glaube auch, dass die Finanzverwaltung sich ja in vielen Bereichen zurückzieht, in vielen Bereichen sehr restriktiv agiert, dass sie sich neuerdings auch zurückzieht aus Vortragsveranstaltungen, dass das ja durch dieses öffentliche Bild verursacht ist, dass die Finanzverwaltung nicht ihrem Auftrag des gleichmäßigen Steuervollzugs angemessen nachkommt, weil diese Missbrauchsverfahren, prominente Steuerhinterziehungsverfahren, die werden ja medial so aufbereitet und sind so im Bewusstsein der Bevölkerung, dass da, glaube ich, ein völlig falsches Bild gezeichnet wird. Nicht? Es wäre ja viel konstruktiver, ein Unternehmer in der Schweiz sagte mir, ja, in der Schweiz habe ich einen Ansprechpartner bei der Finanzverwaltung für alle Steuerarten. In Holland ist das beispielsweise auch so. Da hat ein Unternehmen eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, die koordiniert die unterschiedlichen Steuerarten mit dem Unternehmen, mit den Steuerpflichtigen zusammen, dass man da zu einem anderen Bild kommt. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese öffentliche Stimmung, dass diejenigen, die die Wirtschaft tragen, diejenigen, die das Geld erwirtschaften, was dann benötigt wird, um den Haushalt zu stemmen, dass die immer in die Ecke gestellt werden, die haben nichts ganz anderes zu tun den ganzen Tag, als sich irgendwelche Steuersparmodelle auszudenken. Und das ist ja völliger Quatsch in der Praxis. Aber dass das so im Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung steht, ich glaube, das bringt die Finanzverwaltung auch immer so in die Defensive. Nicht, wenn wir so erfahren, nein, dazu kann ich mich nicht mehr äußern oder zu der Vortragsveranstaltung kann ich nicht mehr kommen, weil irgendein ZDF-Team zu einer Fachveranstaltung geht und da aus dem Zusammenhang heraus irgendwelche Schnipsel zusammenschneidet. Wie kann man da Stimmung für eine bessere Stimmung machen?
Ja, da haben Sie recht. Man muss allerdings auch sagen, dass bestimmte Vorgänge der letzten Jahren, ich sag mal Cum-Ex oder auch der Wirecard-Fall, leider sehr, sehr langjährige Kollateralschäden hervorgerufen haben für die Wirtschaft. Dass aufgrund dieser Einzelfälle oder auch schwarze Schafe leider so ein Negativbild in der Wirtschaft entstanden ist, dass die Wirtschaft primär Steuervermeidung betreibt, gestaltet. Und das ist es wirklich ein größte Anliegen, das ich auch habe, dass in Deutschland, ähnlich wie in der Schweiz, ein wirtschaftsfreundliches Umfeld hier und auch eine wirtschaftsfreundliche Haltung entsteht. Weil Sie wissen es sicherlich genauso von Ihren Mandanten, die Masse der deutschen Unternehmen, die langjährig auch familiengeführte Unternehmen, haben wir hier ja im Mittelstand und über die ganze Wertschöpfungskette. Das sind Unternehmen, die eigentlich ihre Produkte verkaufen wollen. Redliche Geschäft machen, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ihre Steuer zahlen und wollen und natürlich auch sich da beraten lassen, aber die können sich das überhaupt nicht leisten, im großen Stil hier Steuervermeidung zu betreiben und wollen eigentlich nur ein kooperatives Umfeld haben, wo sie nicht zu viel Aufwand haben mit der Administration von Steuern. Und das wäre halt wirklich wichtig, dass wir hier gemeinsam auch mit der Finanzverwaltung hier ein positives Bild schaffen von der Wirtschaft. Und dann ist die Finanzverwaltung vielleicht auch wieder, sag ich mal, entspannter, kommt zu den Veranstaltungen, ist für Gespräche offen. Wobei ich das, wie gesagt, auch nicht so bestätigen kann. Wir haben wirklich in vielen Fällen schon einen sehr konstruktiven Dialog mit dem Bund, aber auch mit den Länderfinanzverwaltungen.
Schöner hätten wir eigentlich so einen Wunsch an das gemeinsame kooperative Vorgehen mit der Finanzverwaltung und oder dem steuerlichen Gesetzgeber kaum formulieren können. Liebe Frau Würnemann, das hatten die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so mitbekommen, anfangen leichte technische Probleme zusammenzukommen. Umso dankbarer bin ich, dass das noch so gut geklappt hat und dass wir so ein hochspannendes und gutes Gespräch mit Ihnen führen konnten. Liebe Frau Würnemann, ganz herzlichen Dank, dass wir Sie hier als Gast begrüßen durften und beste Grüße nach Berlin.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.